Wir feiern Advent. Der ganze Westen feiert Advent. Die ganze Christenheit feiert Advent. Wir haben schon vor etwa zwei Wochen, darüber gesprochen, was Advent bedeutet. Und die Christen haben früher vielleicht ein bisschen anders gefeiert und haben viel mehr Christus inmitten der Adventzeit gesetzt, ins Zentrum gesetzt und viel mehr Zeit mit ihm verbracht und mit dem Wort Gottes, mit Gebet, Christen untereinander. Das empfehle ich auch heute. Hey, es ist eine Zeit der Gnade, in der wir unsere Beziehung mit Gott vertiefen können. Und das ist sehr wichtig. In dieser Predigtserie, What a Name, was für ein Name, so ein wunderbarer Name. Ja, haben wir schon angesprochen, den Name Jesus, der Retter. Weil das allerwichtigste Problem der Menschheit die Sünde war, hat Gott seinen Sohn als Retter für die ganze Menschheit auf die Erde geschickt, damit er das Problem der Sünde löst, damit er für die Sünde bezahlt und mit seinem eigenen Blut hat er uns reingewaschen von unserer Sünde. Unglaublich, das allerwichtigste Problem der Menschheit war und ist noch bis heute die Sünde. Und bei Gott, durch seinen Sohn Jesus Christus, gibt es die Lösung. Dann haben wir vergangenen Sonntag über Jesus, den Friedensfürst, gehört. Er ist in unsere Welt gekommen, um Frieden zu bringen, obwohl er auch sagt, und es scheint paradoxal, dass er nicht gekommen ist, Frieden zu bringen, sondern wo immer einer an etwas glaubt und der andere an was anderes, da gibt es schon Auseinandersetzungen. Aber trotz allem, als Friedensfürst ist er in unsere Welt gekommen, um die Versöhnung zwischen Mensch und Gott zu ermöglichen. Frieden zu schaffen zwischen Gott, unserem Schöpfer, und uns, seinem Geschöpf. Er ist gekommen, um uns inneren Frieden zu schenken, damit wir Frieden mit uns selbst haben, damit er die Gewissensprobleme, die wir haben wegen der Sünde, wegnimmt, uns befreit und einen tiefen göttlichen Frieden reingibt. Und er ist gekommen, dass auch die Versöhnung zwischen den verschiedenen Nationen, Völkern, Völkergruppen stattfinden kann. Er will unter einem Dach, lasst uns das Dach Himmel nennen, alle Nationen in Frieden zusammenführen. Sicher gibt es den Widersacher, der bis heute noch sehr viel Zugang hat in die Herzen der Menschen und sie verführt und sie gegeneinander anhetzt. Und ja, diejenigen, die Jesus Christus in ihrem Herzen haben, die können mit diesem Frieden etwas anfangen. Die suchen ständig den Frieden mit anderen und sind so wie Jesus Christus Friedenfürst war, sind sie Friedensstifter. Sie suchen nach allen möglichen Gelegenheiten, wo man Frieden stiften kann. Dort, wo Auseinandersetzungen sind, da greifen sie schnell ein, da sagen sie, hey, warum bist du so eigensinnig? Denk ein bisschen nach, denk auch an das Gute des Anderen, an das Beste des Anderen, nicht nur an dich. Denn Gott hat uns nicht geschaffen, egoistisch hier in dieser Welt zu leben. Egozentriert, sondern vielmehr, dass wir an die anderen denken und ihnen ein Angebot machen, das sie erfreut, das zwischen ihnen und uns diesen Frieden ermöglicht. Und wir haben letzten Sonntag gehört, dass dieses Wort Shalom im Hebräischen und Eirene in dem Griechischen viel mehr bedeutet als nur kein Kampf gegeneinander, keine Auseinandersetzungen, sondern viel mehr ist es so holistisch, also es beinhaltet viel, viel mehr. Es geht um Gesundheit hier, um ein normales Leben, auch um Wohlstand. Nicht im Sinne, dass der Wohlstand dann über uns herrscht, aber dass wir das haben, was wir brauchen. In diesem Shalom und in diesem Eirene ist alles beinhaltet. Auch die zwischenmenschlichen guten Beziehungen und alles ist in diesem Shalom da drinnen. Und super schön. Wir waren auch sehr wurden auch sehr herausgefordert, ja, darüber nachzudenken. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und über diesen Jesus und über seinen Namen sprechen. Namen, so wie auch im Video erschienen ist, Wonderful Counselor. Wunderbarer Ratgeber. Wunderbarer Ratgeber, ja. Und ja, so wie auch an den vergangenen Sonntagen hier erwähnt wurde, gibt es diesen Bibelvers in Jesaja 9, der über die Namen Jesus, über ein paar der vielen Namen Jesus spricht. Jesaja 9, 5 heißt es, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Dann spricht der Prophet auch weiter über ihn, dass ein Geist von Gott ihn erfüllen wird, über ihn kommen wird, ihn salben wird. Und Jesaja 11 und Vers 2 heißt es, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der Geist der Wahrheit, der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Ein Ratgeber, ein Ratgeber. Und ja, er wurde von Gott also, Jesus, wurde von Gott als ein wunderbarer Ratgeber bestimmt, bevor er noch zu uns kam. Als Jesaja lebte, war es fast 700 Jahre vor der Geburt Christi. Und durch den Geist Gottes geführt, spricht er über diesen Jesus, der nun in unsere Welt kommen wird, dass er ein unvergleichbarer Ratgeber sein wird. Was bedeutet eigentlich Ratgeber? Ich habe ein bisschen gegoogelt, um zu schauen, was wären die geeignetsten Synonymen für Ratgeber. Nun habe ich dann Berater gefunden, Lehrer, Mentor, Wegweiser, Anleiter, Führer. Das ist ein Ratgeber. Beratung. Braucht jemand Beratung? Nun ja, wir leben unser Leben in mehreren Dimensionen. Wir gehören zugleich zu zwei Welten. Einer vergänglichen irdischen, materiellen, ja, und auch einer geistlichen, denn wir sind Geist, haben eine Seele und wohnen in einem Körper. Dieser Körper wird die Ewigkeit nicht erben. Er wird zurück in die Erde oder verwandelt werden, und darüber werden wir vielleicht nächsten Sonntag noch hören, über die Wiederkunft Jesus, ja, verwandelt werden, wenn der Herr erscheint und ein anderer himmlischer Körper wird uns geschenkt werden, und in dem werden wir dann die Ewigkeit mit Gott verbringen. Aber schaut mal, hier auf dieser Erde, in dieser Existenz, leben wir ein, würde ich sagen, multidimensionales Leben. Wir haben verschiedene Bereiche, und ich denke nur auch an die verschiedenen Lebensetappen, die wir durchmachen. Ja, wir werden als Kind in die Welt geboren, durch unsere Eltern, durch unsere Mom, und sind am Anfang so abhängig, 100% abhängig. Wir kennen eine einzige Sprache. Oa. Oa. Brauchen die Windel gewechselt? Oa. Brauchen wir etwas zu essen? Oa. Und wir weinen, und das ist die einzige Sprache, die wir kennen. Abhängig, ja. Aber dann wachsen wir. Und mit anderthalb Jahren fangen wir an, selbst zu essen. Die Mom gibt uns ein kleines Löffelchen und stellt uns in einen kleinen Teller etwas Brei, und wir fangen an zu essen. Und wir wachsen, und dann werden wir jung. Ja? Und kommen in die Pubertät. Und ja, nicht immer einfach für diese Zeit, ja, ganz besonders bei den Eltern ist es nicht einfach, wenn sie Kinder haben in diesem Alter, ja, 12, 13, 14, wow, nicht einfach, aber dann, ja, das Leben geht weiter und wir ziehen durch Etappe nach Etappe. Und ich komme jetzt zu dem Alter, wo wir heiraten wollen, ja. Und wir wünschen uns einen guten Partner, oder? Eine gute Partnerin. Wer könnte uns hier am besten beraten? Brauchen wir Beratung? Heute unvergleichbar mehr als in der Vergangenheit, denn 50% der christlichen Ehen gehen auseinander. Was sollen wir noch über andere Menschen reden? Es ist so schwierig. Und oft, weil wir uns nicht vorbereiten für die Ehe, weil wir keine Eheberatung in Anspruch nehmen, weil wir nicht fragen, was für ein Partner würde für mich passen, lassen wir uns angezogen von was, weiß ich auch was, ja, vom äußeren Ansehen und denken nur an eine Sache und danach kommen wir wieder mit den Beinen auf die Erde, mit den Füßen auf den Boden. Und dann sagen, ey, aber das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das habe ich mir ganz anders gewünscht. Ich habe mir gewünscht und ich habe gedacht, dass wenn ich diese und den heiraten würde, dann würde ich glücklich sein und würde. Und ich, und alle Träume werden Asche. Beratung, Eheberatung, ja. Es gibt ja Konflikte in der Ehe und auch dort ist es gut, wenn man auch einen guten Berater hat, der aus einer bestimmten Perspektive die Sachen anspricht, ja. Aber dann, hey, mit 18 wollen wir ja ein Auto, Führerschein-Auto haben, oder? Nun kennen wir, was den Jungs ganz besonders am Herzen liegt, wenn es um Autos geht, ja. Welche Marke sie wünschen, wie viel KW sie wünschen, Pferdestärke, ja. Und die, die bis 115 sind, sind viel zu klein. Aber wissen Sie was? Wenn man die Pferde nicht gut im Zaum hält, dann sind sie sehr gefährlich. Sie werden gefährlich. Die 185 und die 260 und viel mehr, ja, die werden dann gefährlich, wenn man sie nicht unter Kontrolle haben kann, halten kann, ja. Aber, ja, und auch in dieser Hinsicht ist es gut, man fragt einen Berater, hey, wie alt bist du? 17, ich habe gerade meinen Führerschein hier in Österreich und hey, nimm dir vielleicht ein älteres Auto, das jeden zweiten Monat etwas bricht und dann lernst du, wie du umgehen sollst mit einem Auto. Nimm dir keinen neuen BMW oder Mercedes oder Jaguar oder weiß ich noch, was hast du gesagt, Collins? Vielleicht könntest du, wie unser Sohn Ray sich immer gewünscht hat, einen Esel statt den Subaru, den wir in Rumänien hatten, ja, und noch den kleinen Wagen, den er zieht, den kleinen Karren, ja, mit dem kannst du die Geschwindigkeit nicht. Hey, Beratung, wir brauchen in so vielen Bereichen, hey, wir wollen ein Haus bauen, ja. Warum gibt es Architekten, warum gibt es Baumeister, Bauingenieure? Damit sie uns beraten, begleiten, uns Anweisungen geben. Sie kommen vielleicht und bohren den Boden und sehen, wie fest der Boden ist. Und sie empfehlen uns, hey, mach den Fundament so oder so. Und wir brauchen Beratung in vielen Bereichen. Aber was ich sehe, was ich heraussehe, und ich bin nicht der Einzige, in dieser Zeit nehmen wir so viele Beratungsstellen in Anspruch, und nicht immer alle, aber für alles, was irdisch ist und vergänglich ist. Aber eine Frage zu stellen, wozu existiere ich? Wozu bin ich auf dieser Erde bestimmt? Warum hat mich jemand, ein Schöpfer, in die Existenz gerufen? Diese Frage stellen wir uns kaum. Und hier suchen wir auch keinen Berater. Und lasst mich deutlich sagen, wenn Jesus, der wunderbare Ratgeber, auf die Erde geschickt wurde, dann war es genau dieses Ziel. Um uns klarzumachen, wozu der allmächtige Schöpfer uns geschaffen hat. Und hier geht's los. Der wunderbare Ratgeber. Und ich habe diese Woche nachgedacht und habe mir ein Gespräch mit Jesus vorgestellt, ein Interview. Ich habe mir gedacht, ja, wir haben sowieso diesen Pastorensessel hier und diese Einrichtung hier, diese Deko. Was wäre, wenn wir Jesus heute ein paar Fragen stellen würden? Ja, ich habe früher erwähnt, das wichtigste Problem der Menschheit ist die Sünde, die den Menschen von Gott trennt. Und ich habe mir vorgestellt, Herr, was würdest du uns Christen über die Sünde sagen? Ja, deshalb ein erster Gedanke, Herr, die Christen oder Christen und die Sünde. Was könntest du uns hier empfehlen? Und während ich nachgedacht habe und gebetet habe, ist mir ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium eingefallen. Und ja, ich will zuerst noch etwas anderes sagen. Stellt euch mal vor, wir würden ihn physisch hier in unserer Mitte haben. Die Frage, die ich an euch alle habe, ist, würdet ihr seinem Rat folgen, wenn er euch heute beraten würde? Wäre ich, habe ich mir die Frage gestellt, bereit, seinen Anweisungen zu folgen? Wer wäre bereit, heute den Anweisungen Jesu zu folgen? Wer wäre bereit? Stell dir persönlich diese Frage, denn zum Schluss kommen wir auf einen Punkt, wo ich glaube, dass Jesus jeden Einzelnen anspricht. Aber zurück, Christen und die Sünde und das Wort, das ich in Johannes 8, die ersten 11 Verse gelesen habe. Und es heißt hier, Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh, am nächsten Morgen, war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die schriftgelehrten Pharisäer und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte. Und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtet er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon. Die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind deine Ankläger? Hat dich denn niemand verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Gehe. Aber sündige nun nicht mehr. Aber nicht nur das ist das Einzige, was ich euch sagen will. Stellen wir uns vor, es passiert heute, scheinheilige Christen, drei, bringen eine Frau, eine Prostituierte und stellen sie hier vor uns. Hier, wo sie alle sehen können. Und kommen mit der Anklage. Und das Gesetz wäre, sie muss sterben. Das Urteil wäre Tod. Wie sollen wir umgehen? Eins ist ganz deutlich. Jesus hat ins Gewissen jedes Einzelnen gesprochen. Und es war keiner sündenlos. Und keiner konnte den Stein werfen. Denn alle Menschen sind schuldig vor Gott. Und das macht Jesus klar. Hey, ihr Scheinheiligen, Maske runter. Der, der keine Sünde hat, soll verurteilen, soll Gericht halten. Was sagt Jesus dadurch? Er ist nicht gekommen, um die Sünder zu verurteilen, zu verdammen und in die Hölle zu schicken. Nein, er ist gekommen, um die Sünder zu lieben und für sie zu sterben. Der Herr ist heute hier in unserer Mitte, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und er will von uns, dass wir das verstehen, Christen im Umgang mit der Sünde anderer Menschen, hey, nie verurteilen. Nie richten und schlichten. Einer ist besser, der andere ist weniger gut. Ja? Hey, stopp mit dem. Aber, zweitens, er sagt auch ganz offen, jedem Einzelnen, der Christen und der Nichtchristen, ihr seid nicht für die Sünde erschaffen worden. Geht hin und stopp mit der Sünde. Das ist, was Jesus sagen würde. Uns hier, wir sollen den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Wir stellen uns offen gegen das, was das Wort Gottes und Gott und Jesus als Sünde genannt hat. Und um die Sünden herauszufinden, die hunderte oder tausende Arten von Sünden, hey, empfehle ich nur, lasst uns die Bibel lesen. Dort finden wir die Haltung Gottes gegenüber verschiedenen Dingen. Und ich könnte hier kurz ein paar Sünden nennen. Allgemein, Ehebruch, genau aus dem Text. Sex außerhalb der Ehe, also ist Sünde. Ich würde sagen, Homosexualität, gemäß der Bibel, ist Sünde. Diebstahl ist Sünde, Betrug ist Sünde. Lüge oder Lügen sind Sünde. Töten, auch Abtreibung, Sünde. Sich rächen an jemanden, Sünde. Andere zu richten und zu verurteilen, Sünde. Das sind, und viel mehr, ja. Und ich komme zurück zum Punkt, egal in welcher Lage sich jemand befinden würde, Jesus liebt den Sünder, aber hasst die Sünde. Und er ist gekommen, um jeden Einzelnen von seiner Sünde zu befreien. Deshalb würde ich jetzt den Herrn fragen, Herr Jesus, was willst du uns heute sagen? Seine Antwort, liebe den Sünder, hasse die Sünde, geh und sündige nicht mehr. Wer ist bereit, diesem Rat Gottes zu folgen? Wer ist bereit, sein Gewissen zu befreien durch Jesus Christus, der in unsere Welt gekommen ist, um uns genau von diesen Sünden zu befreien? Zweiter Gedanke, zweite Frage. Herr, du siehst, wir leben in einer Welt hier im Westen ganz besonders, die so sehr nach Wohlstand strebt, Reichtum anhäufen. Und was würdest du den Christen in diesem Fall sagen möchten? Tja, einfach der Gedanke, Christen sollen ihr Reichtum im Himmel anhäufen. Während dieser vergangenen Woche, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich ein paar Worte aus der Schrift gelesen und zwei Abschnitte habe ich mir herausgeholt. Matthäus 6, 19, 21 heißt es, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden von den Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und die Frage, würde er vielleicht zurückgeben und sagen, hey, wo ist dein Herz jetzt? An was hängst du? An was hältst du so fest? Es kamen ja Menschen zu Jesus, Und einer war ziemlich jung, hat gerade gefragt, Herr, guter Herr, guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben, zu bekommen? Und der Herr antwortet, was steht im Gesetz? Wie liest du im Gesetz? Ehre Vater und Mutter, du sollst nur einen Gott haben, du sollst kein Abbild machen und so weiter und so fort. Tu das und du wirst ewiges Leben haben, sagt der Herr zu ihm. Und sagt, Herr, aber das tue ich eigentlich von Kindheit her. Und der Herr durchschaut ihn, er wusste, was in ihm drinnen ist. Und er sagt ihm dann noch etwas. Ja? Und hier das Wort aus Matthäus 19, 21. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen, damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir. Oh, ist dieser Ratgeber herausfordernd. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. So starke Herausforderungen. Und was soll ich sagen? Will Gott nicht, dass wir etwas im Besitz haben, hier auf Erde? Ich würde sagen, nein, er wünscht sich nicht, dass wir vieles im Besitz haben, auch wenn wir aus irdischer Perspektive Besitzer sind. Er schenkt uns bestimmte Sachen und lässt es möglich werden, dass wir Haus bauen und großes Haus haben. Früher haben in einem Haus mit zwei Zimmer vielleicht drei Generationen gelebt und 11 Leute haben drinnen gelebt. Heute gibt es Kleinfamilien mit Häuser mit 2 Etagen und noch den ganz unterkellert und der ganze Keller ist Hobbyraum und vielleicht Heizraum noch und Wäsche, Waschküche und was auch immer und dann kommen ja diejenigen, die aus, vielleicht aus Rumänien und alter Mentalität sind, die 2 Küchen haben, eine im Keller und eine noch im Erdgeschoss und dann haben sie hoch im zweiten Stock oder im ersten Stock noch die Schlafzimmer und unter noch ein ganz großes Wohnzimmer, das größer ist als die 3 Zimmer oder 2 Zimmer, die früher 10, 11 Personen hatten. Ja? Ist Gott dafür, ist Gott dagegen? Offen gesagt, Gott will nicht, dass wir arm sind. Aber er hat auch gesagt, Jesus sagt, die Armen habt ihr immer unter euch. Armen wird es immer geben. Ja? Aber zurück. Er will, dass wir all das, was uns möglich ist, anzuschaffen, auch richtig zu verwalten. Das ist, was Gott will. Nun ist die Herausforderung sicher groß, wenn wir Matthäus 24 lesen oder 25, dann sehen wir, hey, gibt es einen Obdachlosen, dann nimm ihn auf. Biete ihm ein Zimmer und ein Bett an. Gibt es einen Hungrigen, dann gib ihm etwas zu essen. Gibt es einen Nackten, dann kauf ihm etwas Kleidung. Und ja, sorg für die Menschen in deinem Umfeld und nicht nur. Sorg auch für die, die in armen Ländern leben und die hungern. Und denn auf der einen Seite gibt es die Milliardären, die häufen so viel an und ich will niemanden richten, aber es kommt dann außer Gewicht. Auf einer kleinen Ecke ist so viel und auf der anderen breiten Fläche ist so wenig. Und hey, Jesus, was sollen wir tun? Was würdest du uns sagen? Das ist das Wort von Jesus. Das sind Zitate von Jesus. Hey, sammelt euch im Himmel euer Reichtum, euer Gut, das für ewig bleiben wird. Niemand kann es nehmen. Und bindet euer Herz oder verbindet euer Herz mit dem Himmel, mit dem ewigen Erbe, viel mehr als nur mit dem Vergänglichen. Seid offen. Denkt darüber nach. Manchmal kann Wohlstand gefährlich werden. Und Paulus schreibt an Timotheus und warnt irgendwie die Reichen und sagt, Vorsicht! Vorsicht! Die nur nach Reichtum streben, fallen in die Falle, treten in die Falle, werden versucht werden und könnten die Ewigkeitsperspektive aus ihren Augen verlieren und auch ihre Ewigkeitsperspektive verpassen. Deshalb denkt darüber nach. Letzte Antwort von Jesus würde ich hier sagen. Verwaltet alles, was ihr in Besitz habt, so, dass ihr euch dadurch einen Schatz und Reichtum im Himmel ansammelt. Ich kann niemandens Konto checken. Ich will nicht. Es ist nicht eine Sache zwischen jemandem in der Gemeinde und dem Pastor. Es ist eine Sache, die zwischen Gott und mir, Gott und dir ist. Und mit Gott, mit Jesus sollten wir über unseren Reichtum in die Zukunft sprechen. Dann habe ich noch eine andere Frage, die ich dem Herrn gestellt habe. Und ich komme zu der auch. Was tun wir mit Menschen, die sich an uns verfehlen? Die gegen uns sündigen? Die uns Unrecht tun? Was sollen wir mit denen tun? Es ist ja oft so, wenn jemand sich bewusst gegen uns erhebt und uns bekämpft, vielleicht aus Neid, so wie auch Jesus getötet wurde, aus Neid, einfach aus Neid. Er war besser angesehen als alle anderen und die Menschen folgten ihm in so großen Mengen, dass die Schriftgelehrten, die Pharisäer und der Hohe Rat und alle, wow, außer sich kamen, sie konnten es nicht glauben. Und aus Neid heißt es deutlich in der Bibel, im Evangelium haben sie ihn zum Tod verurteilt, haben sie ihn gekreuzigt. Wir leben in keiner perfekten Welt. Wer wünschte sich nicht perfekte Beziehung, perfekte Ehe? Ganz deutlich gute, beste Freunde, nie verletzt von einem Freund. Freunde, die bereit sind zu sterben und für mich, für dich. Und alle wünschten wir uns sowas. So war es gedacht. Nur hat der Teufel die Menschen verführt. Und leider leben wir in einer Zeit, wo wir, wenn sich jemand an uns verfehlt, den ersten Gedanken haben, kein Problem. Auch meine Stunde wird kommen. Dann sagen manche, das Rad ist rund und dreht sich. Heute ist dein Tag, morgen wird mein Tag sein. Heute bin ich an dich angewiesen, morgen wirst du an mich angewiesen sein. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ja? Das ist das menschliche Denken und oft würde ich sagen, vom Teufel beeinflusst. Und ja, dann hieß es ja in der Vergangenheit, und das ist die Antwort von Jesus, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Aber schaut mal, was hier im Matthäus-Evangelium 5 in der Bergpredigt Jesus sagt. Wieder Zitat von Jesus. Es heißt bei euch, Matthäus 5, 43 bis 48. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für sie. Für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse und für Gute aufgehen, Entschuldigung, und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Was ist hier außergewöhnlich? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Ja. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber, Christen, ganz besonders Gottesfürchtige, sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Und es wurde schon erwähnt hier bei den Ankündigungen, Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Und so sehr hat Jesus uns geliebt, dass er gekommen ist und unsere Schuld auf sich geladen hat und ans Kreuz gebracht hat. Das bedeutet, liebe deinen Feind. Begegne ihm in Liebe. Bete für ihn. Und liebe ihn nicht, weil er es verdient. Liebe ihn, weil die Liebe Gottes in dir wohnt. Und Jesus dich mit seinem Frieden erfüllt hat und mit seiner Kraft erfüllt hat. Jesus, was sollen wir tun? So spricht mich Jesus an. Statt dich zu rächen, bete. Statt mit Gewalt zu antworten, vergebe. Liebe. Die Rache gehört Gott allein. Räche dich nicht. Ich komme zum Schluss. Vierter Gedanke. Herr Jesus, du siehst, in welcher Zeit wir leben. Welche Prioritäten würdest du uns ans Herz legen heute? So für unser Leben. Welches wären aus deiner Perspektive her die Lebensprioritäten? Und hier noch ein Vers aus Matthäus 6,33. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. So einfach. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Er hat auch die Apostel gelehrt, wie sie beten sollen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Reich komme und ich sage, und erfülle mein Herz und erfülle die Salemgemeinde und erfülle alle Christen und die ganze Erde. Dein Reich komme, Herr, und dein Wille geschehe. Ja, das ist unser Gebet. Und hier zuerst, setzt euch zuerst fürs Reich Gottes ein. Fragen, die ich stelle weiter, Herr, wie soll ich mich einsetzen? Antwort von Jesus oder Frage von Jesus, mit was habe ich dich begabt? Nun ja, Herr, du hast mich mit Gastfreundschaft begabt. Dann übe sie aus. Bereite ein Zimmer für die Gäste. Sei immer bereit, hab etwas im Kühlschrank, dass du ein frisches, gutes Essen vorbereitest. Dass du jemanden zu deinem Tisch einladen kannst. Und wenn nicht jeden Tag in der Woche, zumindest Sonntag, wenn es nur möglich ist. Ja. Oder dann wird ein anderer sagen, ja Herr, weißt du, ich bin eine extrovertierte Person und ich spreche gerne Menschen an. Er ist super gut, super gut. Hey, ich habe ein Evangelium, die gute Botschaft für die Menschen. Geh hinaus und sprich Menschen an und bring ihnen die gute Nachricht. Verbring Zeit mit den Menschen, denn dir gefällt es ja zu schwätzen. Aber nimm in den Mund das Wort. Die gute Nachricht, die gute Botschaft. Sprich über meine Ziele mit den Menschen. Verstehe deine Berufung. Und ich will euch herausfordern im Namen von Jesus heute. Hast du schon deine persönliche Missionserklärung für dieses Jahr, fürs nächste, übernächste Jahr? Weißt du, wozu der Geist Gottes dir geschenkt worden ist? Jesus sagt, der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann zählt er auf, wozu Gott ihn berufen hat. Kranken zu heilen. Besessene zu befreien. Den Armen das Evangelium zu verkünden und so weiter. Hey, wozu hat Gott dich gesalbt? Wozu hat Gott dich berufen? Was sind die Gaben, die Gott dir gegeben hat? Herausforderung. Gerne würde ich eine Gruppe zu einem Seminar einladen, um über die geistlichen Gaben zu sprechen, um zu sehen, zu diesem Develop, um zu sehen, wie hat dich Gott begabt? In welche Richtung hat er dich beschenkt? Gerne würden wir danach über den Test, über die Ergebnisse sprechen und einen Arbeitsplatz finden im Reich Gottes durch die Salem-Gemeinde. Kommt auf mich zu. Ich bin bereit, ich bin auch beauftragt, das zu tun. Der Herr hat mich dafür gesalbt und mich dafür beauftragt, dazu beauftragt, die Menschen zu ermutigen, ihr Potenzial zu entdecken, ihr Potenzial zu entfalten und ihr Potenzial ins Reich Gottes zu investieren. Kommt einfach auf mich zu. Kommt auf die anderen Pastoren der Gemeinde zu. Und lasst uns darüber reden. Gott hat dich geschaffen, mich geschaffen, um sein Mitarbeiter zu sein. Und hier, ganz nah am Ende, Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Alle Nationen und allen Völker. Viele habe ich in eure Stadt und in eure Region gebracht, damit es euch einfacher wird, sie zu erreichen. 150 Nationen in Linz vertreten. Geht hin zu den Nationen, zu den Völkergruppen. Die Ernte ist reif, sagt Jesus. Geht zu den mir Fremden in eurer Stadt und bietet ihnen mein Evangelium an. Geht. Sucht zuerst das Reich Gottes, Menschen zu erreichen mit der guten Botschaft, mit dem Evangelium. Und jetzt zum Schluss. Und Herr, was würdest du uns jetzt zum Schluss noch sagen? Hey, nachdem ihr heute diesen Gottesdienst feiert, geht nach Hause, spricht Jesus. Macht diese Entscheidung, nehmt euch mehr Zeit, mit mir ins Gespräch zu kommen. Stellt zwei Sessel in eurem Wohnzimmer dahin. Und nehmt auch mein Wort in eure Hand, nehmt die Bibel in eure Hand, stellt Fragen und sucht auch die Antworten. Denn ich habe euch in vielen Bereichen meine Ratschläge gegeben. Sie sind auch in der Bibel drin, im Evangelium. Lest das Evangelium. Und ihr findet Antwort auf eure Fragen. Es ist Adventzeit. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Zeit mit ihm in der Adventszeit. Hinsetzen. Mit ihm im Gespräch. Das Wort spricht zu uns. Es ist Gottes Brief an uns, das Evangelium. Und wir können herausfinden, was er uns sagen möchte in vielen Bereichen unseres Lebens. Gibt es irgendwo Schwierigkeiten? Wir sind nicht die Alleswisser, aber wir haben auch ein bisschen Erfahrung mit Gott gemacht. Kommt auf uns zu. Gerne würden wir euch auch ein bisschen ermutigen und euch ein bisschen zeigen, wie man die Antworten auch in der Schrift findet, so dass wir mit unseren Augen auch die Zukunftsperspektive haben. Sehen, ergreifen. Und dass unser Herz auch mit dem Himmel verbunden bleibt, nicht nur mit dem, was wir hier auf dieser Erde haben. Und dann wird Jesus sich über uns freuen. Dann können wir auch die Heilige Nacht feiern und Jesus erneut in unsere Mitte bringen oder setzen und ihn feiern, denn es geht um ihn und seine Liebe zu uns, um Gott und sein Heilsplan für uns Menschen. Lasst uns stehen, ich will kurz noch beten und danach wollen wir kurz noch anbeten und ihn loben und den Gottesdienst abschließen. Vater im Himmel, hier sind wir in deiner Gegenwart, denn du hast gesagt, Jesus, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Danke für dieses Versprechen. Danke, dass du mitten hier unter uns bist. Danke, dass du der wunderbare Ratgeber bist. Und danke, dass du so direkt zu uns sprichst. So außergewöhnlich uns herausforderst. Danke. Herr, ich bitte dich, segne diesen Tag weiterhin. Segne jeden Einzelnen von uns, der wir heute hier in deiner Gegenwart verbracht haben. Und lass uns, Herr, auch weiterhin mit deinem Wort beschäftigt bleiben. dass wir in Gespräch und in Dialog mit dir bleiben, Herr. Sprich zu uns, auch wenn wir nach Hause gehen. Auch am Nachmittag. Auch in der kommenden Woche. In den kommenden Monaten, Herr. Denn wir wollen eine echte und authentische Beziehung mit dir führen. Segne uns, Herr, dass wir deine Stimme hören können. Öffne unsere Ohren, Herr. Und schenk uns auch die Weisheit, dein Wort klar und deutlich zu verstehen. Mach uns zu deinen Mitarbeitern für die Zukunft und gebrauche uns nach deinem Maß, nach deinem Wille, Herr. Und lass deinen Segen nicht nur unser Herzen erfüllen, sondern durch uns auch andere erreichen, Herr. Lass deine Liebe nicht nur unser Herzen erfüllen, sondern durch uns auch andere erreichen, Herr. Und verherrliche deinen Namen durch jeden Einzelnen, der deinen Namen trägt, der ein Kind Gottes geworden ist. Heute und in der nächsten Zeit. Im Namen von Jesus. Amen.